Deutschlandfunk, Europa heute.
Bereits im August 2022 hat die USA ein Gesetz verabschiedet, das hohe Investitionen und Subventionen vorsieht. Die Subventionen sind aber daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder gleich in den USA alles produzieren. Also im Endeffekt Buy American. Die EU und die Mitgliedsländer fürchten nun, das Gesetz könnte europäische Unternehmen benachteiligen, beziehungsweise Unternehmen könnten in die USA abwandern und dann dort produzieren. Seit Monaten wird also diskutiert, wie die EU das verhindern könnte. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern mit den Einzelheiten.
Es ist dieser Doppelwumms, den Europa fürchtet. Einerseits sind die Energiekosten in den USA viel niedriger als in der EU. Und zum anderen macht die US-Regierung gerade fast 400 Milliarden Dollar für Subventionen locker, um die Wirtschaft klimafreundlich umzugestalten. Beides zusammen könnte dazu führen, dass europäische Unternehmen massenhaft auf der anderen Seite des Atlantiks investieren. Von einer möglichen Deindustrialisierung des alten Kontinents ist bereits die Rede. IRA, Inflation Reduction Act, so heißt das US-Gesetz, das in der EU für Kopfzerbrechen sorgt.
We need to address these issues. We need to give our answer. Our European IRA.
Diesem Problem müssen wir uns stellen, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Dezember im Europaparlament. Wir müssen darauf eine Antwort finden, unseren eigenen IRA. Wie genau Europas Antwort ausfällt, ist aber noch offen. Der IRA sieht massive Subventionen für die Energieindustrie, für die Autoindustrie, die Batterieindustrie und die Rohstoffproduktion vor. Seine Zielsetzung ähnelt dem europäischen Green Deal. Es geht darum, die Wirtschaft klimaneutral zu machen. Allerdings, der IRA hat, anders als der Green Deal, eine protektionistische Komponente. Er beschränkt Subventionen weitgehend auf Unternehmen, die in den USA produzieren. Ein Verstoß gegen die WTO-Regeln. Monieren die Europäer. Seit Monaten tagt eine transatlantische Taskforce, um den Konflikt zu schlichten. Bislang gibt es ein Entgegenkommen der USA, aber nur in einem einzigen Bereich: bei leichten Nutzfahrzeugen mit Batterieantrieb. Sie werden, wenn sie in Europa hergestellt sind, genauso subventioniert wie Autos made in USA. Kein unbedeutender Verhandlungserfolg, wie Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Handelsausschusses, erklärt.
In den USA fallen unter dieser Kategorie SUVs und Pickups. Und das sind in den USA die meistverkauften Fahrzeuge.
Doch darüber hinaus gibt es bislang kein Entgegenkommen der USA. Weshalb die EU ihre Optionen sortiert. Frankreich fordert einen Buy European Act, will also Produkte aus der EU bevorzugen. Bernd Lange schließt eine Klage gegen die USA bei der Welthandelsorganisation nicht aus. Und der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspari lehnt beide Optionen ab.
Ich halte überhaupt nichts von diesem Heraufbeschwören eines Handelskriegs. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union brauchen sich gegenseitig stärker denn je.
Einig ist man sich in der EU, dass nun blitzschnell das geltende Wettbewerbsrecht durchforstet werden soll. Im Klartext, die EU-Mitgliedstaaten sollen erheblich mehr Freiraum für die Zahlung von Subventionen bekommen. Subventionen für den Aufbau klimaschonender, zukunftsweisender Unternehmen. Doch damit taucht ein neues Problem auf. Manche EU-Mitglieder können es sich leisten, mit der Subventionsgießkanne über das Land zu gehen, andere aber nicht. Und die fürchten nun dasselbe, was die gesamte EU mit Blick auf die USA fürchtet, nämlich eine Deindustrialisierung, eine Abwanderung der Industrie von den ärmeren EU-Ländern zu den reicheren. Gelder aus Brüssel sollen das verhindern. Stellt sich die Frage, woher nimmt die Kommission das Geld? In den vorhandenen EU-Töpfen sei noch reichlich Manövriermasse vorhanden, sagen die nördlichen EU-Staaten, während die südlichen gemeinsam mit EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni einen neuen Fonds gründen wollen, gespeist mit neuen, gemeinsam aufgenommenen Schulden.
Peter Kapern hat erklärt, welche Handlungsmöglichkeiten in Europa diskutiert werden, damit die europäische Wirtschaft nicht unter dem amerikanischen Subventionspaket leidet. Das Thema kann ich nun vertiefen mit Niklas Poitier. Er ist Wirtschaftswissenschaftler beim Brüsseler Think Tank Bruegel und untersucht gemeinsam mit Kollegen die konkreten Auswirkungen des amerikanischen Gesetzes und fragt, welche Handlungsmöglichkeiten vor diesem Hintergrund sinnvoll sein könnten. Guten Morgen, Herr Poitier.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir uns die konkreten Lösungsvorschläge anschauen, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also die EU und die Mitgliedsländer fürchten ja Benachteiligung und Abwanderung. Wie groß könnte das Problem denn aus Ihrer Sicht werden?
Also ich denke, man muss hier die Kirche im Dorf lassen. Dieses Thema, wir haben gerade das Wort Deindustrialisierung Europas gehört, das ist, glaube ich, eine Nummer zu groß. Es ist sicherlich problematisch für Industrien, die das betrifft. Also zum Beispiel die Automobilindustrie, die Windkraftindustrie, die hier mit amerikanischen Kaufanreizen und Produktionsanreizen sowohl auf dem amerikanischen Markt, aber auch auf Drittmärkten konkurrieren müssten. Aber es ist die europäische Industrie doch deutlich größer und die deutsche Wirtschaft auch deutlich größer als jetzt nur diese Branchen, die dort direkt vom IRA angesprochen werden. Insofern, ich glaube, wir müssen aufpassen in diesen Bereichen, wir müssen eine Antwort dazu finden. Ich glaube, wir sollten jetzt aber nicht in einer Kurzschlussreaktion das gesamte europäische Wettbewerbsrecht über Bord werfen oder hier wirklich komplett neu machen in einer sehr kurzen Zeit, obwohl es eigentlich nur einige Branchen betrifft.
Sie sagen, bloß jetzt nicht irgendeine Kurzschlussreaktion sich überlegen, dann schauen wir doch mal tatsächlich darauf, was gerade so diskutiert wird. Also von der Leyen spricht ja von einem europäischen IRA, da ist noch unklar, was das eigentlich sein soll. Frankreich hat schon ganz früh dieses Stichwort Buy European Act ins Spiel gebracht. Weiß man denn da, was sich da konkret drunter vorgestellt wird?
Wir wissen bei vielen dieser Vorschläge noch nicht so ganz, was man damit meint. Buy European heißt im engeren Sinne, und das ist nicht ganz klar, ob die Leute, die Buy European sagen, diesen engeren Sinne auch wirklich meinen, heißt im engeren Sinne, dass man genau wie die USA solche Subventionen an die Bedingungen knüpfen würde, dass die Produkte aus Europa kommen. Das wäre für Europa ein großes Problem, sehr problematisch. Auf der einen Seite vor allen Dingen, weil wir damit die Welthandelsorganisation noch weiter unterminieren würden, die ja sowieso schon wackelt und das ist absolut nicht im europäischen Interesse. Auf der anderen Seite würden wir auch einfach unsere Glaubwürdigkeit verlieren. Wir haben seit Jahrzehnten kämpfen wir dafür, dass es international auch mehr Kontrolle auch bei Subventionen gibt. Wir haben uns viel beschwert über die Industriepolitik Chinas. Und hier wäre dann die Frage, ob man uns wirklich noch trauen kann, wenn wir jetzt selber auch diese Produktions einfach aufgeben und sagen, okay, jetzt spielen wir selber mit diesen Bandagen und uns interessiert dieses internationale Recht nicht mehr. Ich glaube, hier müssen wir aufpassen. Es ist schwierig, eine Antwort zu finden, die sowohl europäische Unternehmen in einer Art unterstützt, die Unterstützung, die amerikanische Unternehmen oder Produkte aus Amerika bekommen, ausgleicht und auf der gleichen Seite nicht diskriminierend ist in einer Art und Weise, das internationale Recht unterbrechen würde. Aber das sollte auf jeden Fall unsere Ambition sein.
Sie haben das Stichwort Kontrolle von Subventionen genannt. Also eine ganz konkrete Idee ist ja, dass man die Subventionsregeln in Europa auch lockern sollte, die ja auch in dem Zusammenhang oft Beihilferegeln genannt werden. Deutschland und Frankreich scheinen diese Idee sehr voranzutreiben und Schweden scheint das eher zu bremsen. Welche Probleme sehen Sie denn bei dem Vorschlag oder sehen Sie tatsächlich eher die guten Dinge?
Ich sehe diesen Vorschlag doch auch sehr problematisch. Wir wissen tatsächlich noch nie bei vielen dieser Ideen noch nicht, was sich direkt dahinter verbirgt. Das Problem, was wir momentan haben, und das hatten wir auch schon mit den Hilfen in der Corona-Pandemie, ist, dass einfach unterschiedliche Mitgliedstaaten unterschiedliche Fiskalpolitik haben oder die einfach Budgets haben, die sie für solche Industriepolitik aufgeben wollen. Und hier muss man einfach sich überlegen, wo kommt eigentlich unser Beihilferecht her? Und die Idee war, dass man möchte, dass Unternehmen wie Volkswagen und Peugeot über bessere Produkte und günstigere Produkte konkurrieren und nicht über sozusagen das Geld, was sie vom Staat bekommen könnten. Und deshalb haben wir uns Regeln gegeben, damit es halt eben keine Konkurrenz zwischen Staaten gibt. Das passiert jetzt gerade im Gegenteil, dass halt im Endeffekt die großen Staaten, Deutschland und Frankreich insbesondere, sehr stark während der Pandemie ihre Unternehmen unterstützt haben und jetzt auch mit viel Geld neue Industrie, insbesondere im grünen Bereich, aber auch zum Beispiel bei dem European Chips Act unterstützen wollen und kleinere Staaten da einfach nicht mithalten können. Und nicht nur kleinere Staaten, wir können ja auch zum Beispiel über Italien denken. Ich glaube, deshalb müssen wir aufpassen, da ist wirklich viele politische Sprengkraft dahinter, wenn wir jetzt einfach als Deutsche dort ganz, ganz viel Geld ausgeben, wo andere das nicht mehr können.
Sie haben gesagt, es geht auch so ein bisschen bei den Beihilferegeln darum, dass man sozusagen die Unternehmen in den kleinen Staaten, aber auch die kleineren Unternehmen selbst nicht benachteiligt. Welche dieser verschiedenen Ideen, die denn gerade kursieren in Brüssel und in den Ländern, würde denn sozusagen dafür sorgen, dass auch gerade die kleineren Unternehmen oder die kleineren Staaten hier gut unterstützt werden und nicht zu kurz kommen?
Eine der Ideen, die gerade kursiert, ist dieser europäische Solidaritätsfonds. Die Idee dabei ist, dass anstatt dass direkt aus den Budgets der Mitgliedstaaten kommt, man ein europäisches Budget dafür aufbaut. Im Moment hat die Europäische Kommission dort relativ wenig Spielraum. und man damit entweder direkt an die Mitgliedstaaten Geld gibt, dass sie selber die Projekte machen könnte oder die halt direkt von der Europäischen Kommission vielleicht auch gemanagt werden. Das Problem dabei ist ein bisschen auf der einen Seite, das hieße noch weiter europäische Gelder aufnehmen, neue gemeinsame Schulden. Und es ist mir nicht ganz klar, ob dafür die politischen Mehrheiten, insbesondere in den nördlichen Mitgliedstaaten, da sind. Das andere Problem ist dann im Endeffekt die Aufsicht. Das haben wir jetzt schon bei Projekten wie dem CHIPS Act, dass im Endeffekt die Kommission eine größere Rolle in der Vergabe der Projekte bekommen würde. Aber es ist eigentlich auch die Aufgabe der Kommission, ist, die Beihilferecht als Aufsichtsbehörde dafür zu sorgen, dass Mitgliedstaaten hier nicht die Regeln brechen. Wenn die Kommission selber diejenige wird, die diese Projekte managt oder die mehr eine größere Rolle in der Management dieser Projekte bekommt, dann gibt es hier natürlich einen Konflikt.
Sie haben gesagt, Sie sehen da eigentlich wenig Spielraum, um so einen neuen Fonds aufzulegen. Allerdings muss man auch sagen, dass diese Idee ja gleich von zwei Kommissaren unterstützt wird, von dem Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni und vom Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Macht das die Idee sozusagen tragfähiger auf europäischer Ebene?
Ich denke, die Entscheidung dafür liegt viel bei den Mitgliedstaaten. Gibt es in Deutschland zum Beispiel gibt es Mehrheiten dafür, weitere gemeinsame Schulden aufzunehmen? Ist das jetzt ein Punkt, wo man sagt, sozusagen die europäische Souveränität und die Unterstützung dieser Industrien ist es wert, dies zu tun? Ich glaube, dann werden wir also etwas sehen. Das ist für mich momentan schwierig abzusehen. Ich denke, es gibt einen großen Push in diese Richtung und das könnte verschiedene Spielrahmen haben. Es muss jetzt nicht unbedingt dieser große Topf, der da von Breton vorgeschlagen wurde, sein. Es könnte auch etwas Kleineres sein oder man könnte gucken, ob man vielleicht in dem Next Generation EU Fonds, den man während der Corona-Pandemie geschaffen hat, vielleicht nochmal Dinge umverteilt. Also das ist nicht so ganz klar, aber ich denke, viel davon hängt auch davon ab, wie die Mitgliedstaaten das sehen.
Vielleicht noch mal ganz kurz den Blick auch sozusagen auf die USA und Europa als wichtige und auch enge Partner. Der CDU-Abgeordnete Daniel Caspari hat das ja gesagt, die USA und Europa brauchen sich mehr denn je. Könnte das auch sozusagen die EU-Antwort auf das amerikanische Gesetz beeinflussen?
Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Faktor hier. Wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, wenn es ein solches Gesetz unter Donald Trump gegeben hätte, bevor der Pandemie und bevor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dann wäre die Antwort wahrscheinlich sehr viel stärker auf der Seite der Handelspolitik gewesen, insbesondere wenn es zum Beispiel an einen Konflikt an der WTO, bei der Welthandelsorganisation denken, oder man könnte zum Beispiel auch an den Strafzöllen, die wir auf amerikanische Produkte haben. Durch eine Antwort hätten wir viel mehr diskutiert. Jetzt sind wir in einer politischen Situation, wo transatlantische Einigkeit extrem wichtig ist und wo wir auch eine amerikanische Regierung haben, die den Europäern insgesamt sehr gewogen ist, wo wir Gesprächskanäle haben, über die wir dieses auch verhandeln können, wo wir miteinander versuchen, eine Lösung zu finden. Insofern ist das jetzt nicht mehr die primäre Lösung oder ist das auch nicht die gewollte Lösung, sondern müssen, glaube ich, gucken, ob wir das nicht auch viel besser mit der jetzigen Regierung auch anders managen können.
Sagt Nicolas Poitier vom Brüsseler Think Tank Bruegel. Vielen Dank für das Gespräch.